Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden. Na, schön dich zu sehen.
Endlich live wieder.
Endlich
und
live.
Und in Farbe.
In einem Raum sitzen wir uns gegenüber. So wünscht man sich das. Ja, super schön. Also wir hatten jetzt hier eine sehr, sehr gute Session. Schreiben gerade an unserem neuen Projekt. Macht sehr, sehr viel Spaß.
Was ist ein neues Projekt? Da werden sich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer fragen, was ist ein Projekt? Aber an was für ein Projekt schreibt man? Aber haben wir noch nicht öffentlich gesagt, ne?
Nee.
Wollten wir noch ein bisschen für uns behalten.
Ja, aber das...
Aber so viel sei gesagt, es hat was mit dem Podcast zu tun. Es hat was mit der... Sohn-Vater-Beziehung zu tun und man kann drin blättern.
Und unser Versprechen, dass wir mehr schreiben wollten.
Genau.
Ja, und wir hatten jetzt sehr, sehr schöne Gastfolgen, tolle Gäste. Das war richtig schön.
The Munich Tapes, wie wir sie liebevoll genannt haben.
So, auch nochmal vielen Dank für die Resonanz von euch allen. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ja, jetzt dachten wir uns, nachdem wir hier uns so gut eingearbeitet haben, sprechen wir nochmal so ein bisschen über das, was uns aktuell beschäftigt. Und eins der Themen, was uns ja wirklich nicht loslässt und wahrscheinlich auch nicht mehr loslassen wird, ist das Thema KI. Und auch einige von euch, Christian, ganz liebe Grüße an dich an der Stelle, wir hatten uns in München bei Microsoft gesehen, hatten sich auch gewünscht, dass wir da nochmal so ein bisschen zu unseren Erfahrungen sprechen. Ich war ja gerade auch bei OMR im Podcast, da haben wir so ein Deep Dive in unseren Tech-Stack gemacht.
Sagen wir genau, was für ein Podcast das ist, damit die Hörer
OMR Reviews ist der Podcast. Mhm. Genau, es hat sehr viel Spaß gemacht, auch cooles Video.
Ein relativ neuer Podcast, oder gibt es schon länger?
Ja, den haben sie, glaube ich, jetzt Anfang des Jahres gelauncht, Marvin Müller und sein Team. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also OMR macht da einen guten Job, kann man nicht anders sagen. Und was eben sehr cool war, dass Marvin immer wieder den Buzzer gedrückt hat, wenn
das finde ich so genial.
Finde
ich so eine
geniale Idee. Tief in meiner Materie.
Also erklär mal, wie man sich in so einer Game-Show so ein Buzzer, also wie bei Simon.
Richtig.
America's Got Talent, Britain Got Talent, das, was wir lieben, genau.
Genau, das ist die Idee, dass man das auch so ein bisschen als Game-Show hat und trotzdem ist ja dieses, das Thema, wer benutzt überhaupt noch welche Software, braucht es noch SaaS, also Software as a Service Tools wie ein Salesforce. Braucht es das noch? Jetzt können wir uns alle unsere eigene Software bauen mit KI. Also es ist schon eine sehr spannende Welt, aber ja, oft sind wir, die das entwickeln, da zu sehr in unserer Blase und da war das cool. Und dann dachten wir heute, ja, Papa, fängt mich ein, wenn ich zu sehr abdrifte.
Also ich mache ein Buzzergeräusch.
Du machst ein Buzzergeräusch.
Okay.
Und schauen einfach mal nochmal so ein bisschen rein, was ist so passiert in den letzten Monaten, was beschäftigt uns gerade. Und ja, freuen uns dann auch sehr auf eure Gedanken, jegliche Themenwünsche. Wir haben dann wieder ein paar sehr spannende Gastfolgen, die auf euch zukommen. Und ja, freuen uns wie immer auf euer Feedback, eure Wünsche. Aber dann starten wir doch gleich mal rein mit dem aktuellen Thema. Und das, was bei uns gerade ja so spannend war, diejenigen von euch, die vielleicht ab und zu auf LinkedIn unterwegs sind, hatte ich jetzt auch noch nicht drüber gesprochen, intensiv, ist ja, dass wir neue Produkte bei uns im Team, bei den Planet Studios vorgestellt haben mit Hannah. Und Alex und Elena eine Flotte an KI-Agenten, also wirklich tiefe Orchestrierungsagenten, die eben auf das zugreifen, was wir jetzt die letzten Jahre so aufgebaut haben. All die Agenten, all die Datenquellen, die wir zusammen gesucht haben, aufbereitet haben. Und das ist schon sehr beeindruckend, also was wir da gemerkt haben. Du hast es ja auch getestet.
Ja, und lass uns mal ruhig da einsteigen als unser erster. Wir haben so sechs Themen vorgenommen, jeder bringt drei mit.
Ja.
Ich freue mich sehr, dass du mit Hannah anfängst. Ich weiß noch, als ich deinen Beitrag gelesen und geteilt habe, wie ich fast vom Stuhl gefallen bin. Ja, du hast mich darauf vorbereitet, was da passiert, dass du jetzt als in deinem Team seit mehr als einem Jahr daran arbeitet, vermietbare oder mietbare Agenten zu entwickeln. Aber als mir klar wurde, okay, ich muss da nicht in irgendwelche
LLM-Modelle selber einsteigen, sondern ich schreibe Hanna eine Mail. Ja. Und Hanna antwortet und Hanna sagt, Michael, danke für das Briefing, ich habe noch ein paar Fragen. Und dann schreiben wir uns hin und her, wie zwischen Kollegin und Kollege. Und dann wird da was vorgelegt in einer Geschwindigkeit, Qualität, die wirklich, an die wir uns langsam gewöhnen.
Ja.
Und dann gebe ich Feedback und so habe ich das Gefühl, Hanna ist eine Remote-Mitarbeiterin, die wahrscheinlich nie bei einem Team-Meeting physisch erscheinen wird, es sei denn, ihr geht auch noch in Robotics. Aber das war großartig. Erzähl mal ein bisschen, was das mit euch als Firma jetzt macht, was ihr auch jetzt schon für Reaktionen darauf bekommt und vielleicht auch noch was Hanna kann. Also gerne Mini-Deep Dive.
Ja, ihr könnt das Ganze auf Serviceplan Agents auch mal selber testen. Also erstmal KI-Agenten hatten wir schon mal eine Folge drüber gemacht. Am Ende sind das autonome Softwareprodukte, die eben für euch arbeiten können, in euren Environments stattfinden. Und viele haben jetzt diesen Open-Claw-Moment mitbekommen von Peter Steigenberger, ein Open-Source-Tool, um eben also KI-Systeme selbstständig auf den Rechnern oder in den digitalen Sphären operieren zu lassen, dass sie für uns Banküberweisungen tätigen können, dass sie für uns wirklich Flüge von Anfang bis Ende durchbuchen, dass sie für uns Dinge orchestrieren, organisieren, aufräumen. Und das ist die Logik, wo gerade alle KI-Systeme immer mehr hingehen.
Also eigenständige Abläufe mit eigenständigen, in vorher definierten Rahmenbedingungen, Entscheidungen.
Genau. Und es wird immer schwieriger, diese Rahmenbedingungen wirklich festzulegen, weil die Agenten eigentlich überall stattfinden können. Das ist wahnsinnig spannend. Aber ohne da jetzt zu technisch zu werden, da, was du sagst, ist genau da, wo wir den Unterschied gemerkt haben. Wir haben ja diesen Marktplatz, wo wir eben KI-Agenten angeboten hatten, jetzt schon fast vor einem Jahr gelauncht und haben eben gemerkt, am Anfang hatte das Momentum, haben Leute gemerkt, ja, das ist super, aber es war eigentlich von Nerds für Nerds. Und was die große Erkenntnis war, man muss eben die Tools zu den Menschen bringen. Mhm. Man kann nicht die Menschen zwingen, zu den Tools zu gehen. So.
Svante sagt immer, du musst mit deinem Bus da anhalten, wo die Leute stehen.
Richtig, genau das ist es. Und das haben wir eben auch gemerkt. Wo sind die Menschen nach wie vor gerne? In ihren E-Mail-Postfächern oder bei WhatsApp? Und bevor wir das überhaupt kommuniziert hatten, dass man unsere Agenten bei WhatsApp anschreiben kann, das war nur so ein intern, hatten wir irgendwie mal die Nummern geteilt zum Testen, hatten wir 200, 300, 400 Nutzerinnen am Tag. So, und das ist halt Wahnsinn, weil wenn man dann überlegt, man hat seine personalisierten Marketingagenten, also die finden im Marketing statt, aber die können natürlich auch überall anders stattfinden, und schreibt dann halt morgens,
na klar, ja. So, wir haben jetzt kleinen Besuch hier.
Grüß dich. Dann haben wir eben gemerkt, ja, okay, es ist schon sehr, sehr spannend, dass Leute wirklich auf dem Weg zur Arbeit dann bei WhatsApp ihren Agenten schreiben und wir ja auch im Team gemerkt haben, wir nutzen die ganz natürlich als Mitarbeitende. Und dann, wenn es irgendwie noch einen wichtigen Pitch-Termin gibt, morgens mal eine Recherche machen muss, schreibt man eben nicht mehr unbedingt einer Kollegin oder einem Kollegen, auch wenn man weiß, dass die vielleicht die Daten haben, aber man schreibt halt seinen Agenten, die einen kennen, die Wissen über einen haben, die wirklich einen starken Erinnerungsfaktor da eingebaut haben. Ja, und dann setzt man sich an einen Laptop und hat eine fertige Analyse, eine fertige PowerPoint, fertige Excel. Und dann haben wir eben noch Agenten gebaut, die dann wirklich auch fertige Software bauen können. Also Alex kann dann Dashboards bauen, die du klicken kannst. Also das ist ja so, du kannst für den Tag, für den Moment, für den Pitch die eigene Softwarelösung bauen. Und klar ist das nicht irgendwie deployable und irgendwas, was dann die Welt grundlegend verändert, aber es macht alles so greifbar und es demokratisiert so stark. Und dass man eben sieht, die Leute können einfach eine E-Mail schreiben und kriegen sowas als Ergebnis oder eine Sprachnotiz bei WhatsApp, das hat wirklich einen riesen Impact gehabt und war für mich nochmal ein ganz spannendes Learning zu sehen. Ja, wenn man KI nutzt und einsetzt, muss man eben auf die Menschen hören, die es benutzen. Und da haben wir wirklich jetzt einen großen Sprung gemacht. Und es ist ganz schön, das zu begleiten und da in der Entwicklung ein Teil davon zu sein. Also ja, da lässt es mich auf jeden Fall nicht los.
Super. Lass ganz kurz noch zum Präzisieren. Ihr habt entschieden, ihr müsst zu den Menschen. Das heißt, die meistgenutzten Tools, Telefon, Entschuldigung, ich fange an mit E-Mail, WhatsApp, also Messenger und auch Telefon, ne? Auch das gibt es ja, ne? Teams, dass du die anrufen kannst.
Die können überall stattfinden, alles, was über natürliche Sprache stattfindet, ob geschrieben oder gesprochen.
Macht ihr auch schon oder habt ihr schon Agenten, die man in Workshops einladen kann, die in Workshops eine aktive Rolle spielen? Dass man zum Beispiel sagt, ihr habt eine Art Workshop-Strategie und dann lädt man Hanna ein, Hanna ist dabei, hört zu, kriegt während des Workshops Aufträge, geht arbeiten, sowas wäre auch
das möglich. Machen wir schon, ne? Ja, also das ist halt immer so ein bisschen eine Frage von, was lässt die IT zu? Aber
da kommen wir ja noch ein bisschen drauf zu, was die deutsche IT-Landschaft so.
Ja, und das hat ja auch oft seine Berechtigung, ne? Weil diese Agenten, muss man auch ganz ehrlich sagen, die sind schon mächtig. Also da hatte ich jetzt mit Yasemin auch gerade, waren wir auf der Data Unplugged-Konferenz, haben wir irgendwie zu Governance-Themen gesprochen, wie muss man diese Agentensysteme eigentlich auch aufsetzen. Also Yasemin, diejenigen von euch, die sie nicht kennen, gute Freundin, mit der ich schon lange zu dem Thema zusammenarbeite, schon damals bei Accenture, auch schon öfter Vorträge, war auch schon bei unserem Podcast, Live-Podcast auf der Bühne. Und genau, da haben wir intensiv drüber gesprochen, weil natürlich ist das, was wir jetzt gebaut haben, Hanna, klingt cool, sieht super aus, aber das war halt so viel Arbeit. Und man spricht mehr mit Anwälten und der IT als mit tatsächlich dann Techies, die das Ganze entwickeln vorab. Mhm. Und das ist eben schon spannend, weil am Ende ist es jetzt schon so, dass ganz viele Unternehmen digitale Identitäten ihrer Mitarbeitenden auf die Systeme loslassen, beziehungsweise nicht Identitäten, sondern Counterparts in Form dieser Agenten, aber niemand wirklich festgelegt hat, wer orchestriert die eigentlich, wer ownt die eigentlich, und oft wird das gesteuert aus den KI-Teams, aus den IT-Teams, aber die wissen ja nicht, wie ein Marketing-Team, wie ein Sales-Team oder ein Kreativ-Team tatsächlich gerne arbeiten möchte. So, und deswegen haben wir auch bei uns, kommen auch bald Kreativ-Agents, die dann von den Kreativen entwickelt wurden, von dem Kreativen, dem Hauptkreativen bei uns im Team Katsche, der auch sehr tief im KI-Thema ist, aber trotzdem ist er eben 20 Jahre seines Lebens kreativer gewesen. Ja. So.
Das heißt, wir haben dann wahrscheinlich Texter, Artdirektoren und so weiter, die als KI-Teams gemeinsam genauso Ideen entwickeln, wie das die physischen Teams machen.
Und im besten Fall sind eben die physischen Teams die Feedback geben, die schauen, wo brauchen wir Unterstützung, wo braucht es den Menschen, und selber auch entscheiden, wo sind die Guardrails. Ne? Und gerade wird eher so alles losgelassen. Ja, da habe ich ein bisschen Angst vor, was da passiert. Aber auch das ist ja noch eine Nische von KI, muss man ganz ehrlich sagen. Also, weil wenn man jetzt schaut, was ist das, was die meisten benutzen, ne? Das ist halt Copilot. Also viele von euch, die hier zuhören, die im Konzern sind oder vielleicht auch privat Microsoft benutzen, werden ja wahrscheinlich mitbekommen haben, dass in Excel, in PowerPoint, in Teams überall ein Copilot anschreit, ob man es nicht mal bitte benutzen möchte. Und es hat ja auch viele gute Funktionen, dass man jetzt Meetings viel besser aufzeichnen kann, sich die Synthese der Meetings rausnehmen kann. Genau, und sowas kann natürlich auch so ein Agent andocken, der dann das analysiert. Aber ja, es ist Copilot. Benutzt ihr es eigentlich bei euch?
Nee, nicht. Erzähle ich aber gleich mal. Lass mal, ich finde jetzt, wir haben das Agententhema, glaube ich, ganz gut gegriffen. Und ich würde noch einen, weil du hast das Stichwort gegeben, einen Abschluss. Dieses Spiegeln von Führungskräften, beziehungsweise so ein digitales Alter Ego.
Ja.
Was ich spannend finde, ich habe das erste Mal bei der Agnes Heftberger, der deutschen CEO von Microsoft, gehört, die uns im Gespräch gesagt hat, sie hat quasi, seit sie den Job übernommen hat, alles, was sie spricht, wird quasi digitalisiert. Und sie will den Digital Twin am liebsten dann auch, wenn sie den Job irgendwann verlässt, an die Nachfolgerin weitergeben.
Das hat sie auch auf der Bühne erzählt.
Genau, das finde ich genial. Und dann aber auch zu sagen, okay, wenn sie nicht kann, dass dann die Mitarbeitenden sagen, komm, pass mal auf, Agnes, wir haben dies und dies. Und dann gibt es schon mal eine Voreinschätzung. Du kannst schon mal weiterarbeiten. Nicht, dass der Agent dann entscheiden soll, aber das ist wirklich spektakulär. Ich finde es richtig cool. Das führt uns jetzt zu Microsoft, zu diesem Magic Moment, den du hattest, wo ich nicht neidisch, sondern einfach stolz bin. Da kommt einer der erfolgreichsten CEOs der letzten Dekade nach München. Früher war ich bei solchen Events eingeladen, diesmal warst du es. Erzähl mal ein bisschen, wie war die Begegnung mit Satya?
Ja, das war spannend. Also beeindruckende Person, kann man nicht anders sagen. Und so 6 oder 10 Meter vor ihm zu sitzen und dazu zu hören. Das hat ja der CEO von Microsoft, für diejenigen von euch, die nicht so tief da in der Bubble sind. Aber es war schon spannend. Und wir sprechen ja auch ab und zu über ihn hier im Podcast. So sein Führungsstil kam schon gut rüber. Hat eben auch den Mitarbeitenden gut eine Bühne gegeben. Hat da schon spannende Thesen aufgestellt. Und natürlich sind diese Events immer beeindruckend. Das Catering war 10 von 10, also ich bin da wirklich rausgerollt nach Kaiserschmarrn, Mast und Burgern und allem hin und her. Können sich viele nochmal eine Scheibe von abschneiden, die Events organisieren. Nee, und es war natürlich beeindruckend. Und es ist immer wieder so, wenn man auf solchen Events ist, dann sieht man, okay, Microsoft mit ihrer Infrastruktur, SharePoint, da wo eben die Daten gespeichert sind, da geht schon sehr, sehr viel, weil die eben wenig Einschränkungen haben. Am Ende hat Microsoft ja für alles auch irgendwie ein Tool. Aber in der Praxis und in der Systemlandschaft in Deutschland sieht es eben oft noch ganz anders aus. Ne? Und das war natürlich, es waren viele hochrangige Manager aus Deutschland da, mit denen ich mich dann auch unterhalten habe. Unter anderem Christian, der auch gefragt hat, der unser Podcast hört, ob wir im Podcast jetzt mal so einen kleinen Wrap-up auch über diese Themen machen. Deswegen sehr gerne, danke für die Idee.
Du hast jetzt mehrfach genannt, also Christian, alter Konzernkollege von mir, bei VW in der Entwicklung, einer der wirklich inspirierendsten Köpfe meines Berufslebens. Wir haben eigentlich erst Kontakt richtig gekriegt, nachdem ich nicht mehr da war, über das New Work-Thema. Und
Ja, und deswegen war das auch spannend zu sehen, ne? dass er da ist, auch begeistert war. Und ich war auch begeistert. Ich habe auch ganz viel davon ausprobiert, was da auf der Bühne gezeigt wurde.
Magst du einmal ein Beispiel nennen? Irgendwas, was.
Naja, also das, was wir ja für alles benutzen, ist Claude. Ne? Da kommen wir auch nochmal dazu. So, also wir haben ja nie mit ChatGPT gearbeitet oder OpenAI, sondern immer mit Anthropic und dem Claude-Modell, weil das, was wir bauen, natürlich alles zum größten Teil auf Code basiert und Claude Code einfach das beste.
Das mächtigere Tool ist,
um digitale Lösungen zu entwickeln. Und es gibt auch Codecs von OpenAI und es gibt auch andere Möglichkeiten, aber für uns war das immer so die Benchmark und seit einem Jahr arbeiten wir ausschließlich eben mit Claude. Und deswegen ist das für uns immer die Benchmark. Wir vergleichen Microsoft mit Claude. Und man kann ja auch die neuen Modelle auch alle benutzen in Copilot. Aber Copilot ist ein Interface. Ne? Mhm. Das vergessen die Leute immer gerne. Copilot ist eben kein Large Language Modell wie ChatGPT, wie Claude oder Mistral, was auch immer man benutzen möchte. Das ist euer Interface-Layer, der sozusagen diese Modelle verknüpft mit den Microsoft-Tools. Die haben da keine eigene KI entwickelt.
Aber sie greifen ja ausschließlich, also anders als Perplexity, die ja auf verschiedene Large-Language-Modelle zugreifen ist, greift doch Copilot auf ChatGPT zurück.
Du kannst sie aussuchen mittlerweile.
Auch,
okay. Ja, weil du merkst nämlich, wenn du Claude benutzt als Modell, ist es schon mal besser.
Ah, du kannst mit Copilot auch Claude benutzen.
Ja, genau.
Okay. Also es ist Copilot ähnlich wie Perplexity ein Layer,
ja.
Aber einer, der natürlich anders integriert ist, weil wenn ich Outlook habe, wenn ich meine Daten, meine Mails und so weiter habe, enger dran ist. Aber limitierter, wie du immer sagst. Ne?
Ist limitierter, genau. Und Copilot, ja, hat halt einfach vor allem durch diese Legacy-Themen, ne? In Deutschland, also in der IT-Landschaft, Datenschutz mit allem drum und dran, Probleme an ein Tool ranzukommen wie Claude, das ich eben relativ frei bewegen kann in den Systemen. Also Microsoft lizenziert mittlerweile die Tools bzw. die Lösung von Anthropic, damit in Excel Copilot besser funktioniert.
Okay, danke. Ne,
also,
nein, das versteht jeder. Ist, okay,
also ne, Microsoft ist nicht wirklich, sind nicht die, die ihre eigenen Tools am besten mit KI ausstatten. Das sind andere aktuell.
Ja.
Und trotzdem sind sie ja hinterher, da gute Lösungen zu bauen, auch eben für Software-Deployment, für Automatisierung, weil am Ende ist Copilot ja auch Power Automate irgendwo. Ne? Mhm. Also das, was ja seit 15 Jahren bei Microsoft gibt, um eben simple Automatisierung voranzutreiben, wenn E-Mail hier reinkommt, dann legen wir sie da ab. Wenn Datenpunkt A nach B geht, dann machen wir C. So, und das sind ja auch Sachen, die gut funktionieren, die zuverlässig funktionieren und die vielen Leuten auch schon sehr viel Zeit gespart haben. Ich glaube, das hat immer seine Berechtigung und trotzdem sehe ich eben in allen Organisationen gerade eine ganz ähnliche Entwicklung, die immer nach dem gleichen Muster abläuft. Erstmal, also vor allem größere Konzerne, bauen sich erstmal ein eigenes Custom-GPT, so nennt es dann, also ein eigenes LUT. Also sie trainieren auf Basis eines Open-Source-Modells, wie ein ChatGPT 4.0, ich weiß nicht, ob es mittlerweile Open-Source ist, oder so. Also das, was der Markt hergibt, Google Gamma oder was weiß ich, trainieren sie mit eigenen Daten dann das Modell und sagen, so, wir sind jetzt hier Bahn-GPT, wir sind jetzt hier Ferrero-GPT und hier, das ist gefüttert mit unseren Daten, das findet lokal statt auf unseren Systemen, da fließen keine Daten nach außen. Das ist alles schön und gut, aber die haben eben dadurch auch keinen Webzugriff. Und wir alle sind ja mittlerweile gewohnt, wenn wir ChatGPT fragen, recherchieren wir mal die schönsten Laufschuhe. Ja. Für mich als 1,90 großen Mann mit Schuhe 47, dass meine Knie nicht kaputt gehen, wenn ich jetzt einen Hyrox mit meinem Vater laufe.
Oh ja, kleine Zwischeninfo. Werbeblock. Hyrox.
Hyrox ist gut, aber anstrengend. Und genau, da ist man ja gewohnt, dass es dann wirklich das Internet durchsucht. Ist natürlich in den Umsonst-Varianten eingeschränkt, aber viele von euch zahlen ja mittlerweile auch für KI und da kann man das schon auch zwingen, das wirklich gut zu durchsuchen und zu recherchieren. Das kann man bei diesen Firmen-GPTs meistens nicht. Aus dem Grund, dass eben keine Daten ins Internet abfließen sollen und dann nichts auf die eigenen Systeme zugreifen soll. Und dann kommt immer der Schritt, dass irgendwann die Microsoft-Sales-Leute sagen, aha, aber ihr könnt doch hier, ihr nutzt euren SharePoint-Space gar nicht richtig aus. Mit einem Klick könnt ihr hier morgen in euren Zahlen stehen haben, dass alle Mitarbeitenden KI nutzen, weil Copilot kommt. Dann haben alle Copilot, niemand erklärt es so richtig, keiner weiß, was die Limitationen von dem Tool sind, weil ich sage immer ja gerne, bei Claude zum Beispiel, wenn du schlechte Ergebnisse bekommst, bist du selber schuld. Aber bei Copilot ist auch gerne mal Copilot schuld, weil dieses Konsistenzenthema, das wirklich Output, den die KI gibt, konsistent ist, gleich bleibt, das schafft das Tool nicht so gut.
Ja. Wir gehen ja gleich nochmal in den Vergleich rein, weil das mein erstes Thema ist. Ich würde gerne hier nochmal einmal auf die Metaebene. Du hast mir erzählt, dass ihr eben sehr häufig auf Kunden stößt, wo das quasi die Lösung ist. Und ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Ein sehr, sehr guter Freund aus den USA, Mark Winter, Unternehmensberater, sich gerade selbstständig gemacht, war vorher bei SY Partners, der hat mir erzählt aus Kundenprojekten, ohne Namen zu nennen, aber von Tech-Companies, die auf ihn zukommen mit Fragenlisten, was die Adaption von KI in ihre eigene Organisation angeht. Also ich meine, die bauen das, die verkaufen das, die machen das. Und er sagt, die stellen Fragen wie so ein mittelständischer deutscher Schraubenhersteller. Das heißt, die Firmen, die Tools zur Verfügung stellen, teilweise 10 Hierarchieebenen haben und genau die Probleme haben, die wir hier in Deutschland auch haben, was zu viel Mittelschicht angeht, die fragen, was macht das mit uns als Organisation? Ne? Also ist das auch das, was du in diesen Einflussprojekten
beobachtest? Am Ende sind es alles prozessuale Themen. Ja. So, also das löst nicht die Grundthemen, die wir alle haben, in aufgeblasenen Strukturen. So, weil wenn Informationsfluss bisher nur über Menschen ging und es Management-Ebenen gab, die ausschließlich dafür zuständig waren, Informationen von A nach B zu tragen oder Jobprofile. Mhm. Natürlich kann das eine KI lösen, aber wenn es nirgendwo digital hinterlegt ist, wo sollen die Daten hin? Ne?
Alles klar.
Und das ist überall das gleiche Problem. Ich denke mal, auch diese Tech-Firmen sind sich auch noch bewusster, was die Sicherheitsrisiken von KI sind, weil ich will das ja nicht alles beschönigen. Da kann auch ganz viel Mist passieren.
Ja.
Und vor allem bei den Agenten, die man eben auf Systeme loslässt, so, das ist unsere größte Aufgabe, da eben dafür zu sorgen, dass die zuverlässig sind, weil die Systeme sind auch sehr schlau. Und man kann die Systeme, also jetzt hast du ja gerade bei McKinsey gesehen, wo hunderte Millionen an Chat-Dateien offen im Internet waren, 500.000 Dokumente. Ich meine, du weißt ja, was McKinsey für Verträge mit seinen Kundinnen und Kunden hat, dass es die überhaupt noch am Markt sind, ist Wahnsinn. 200 offene Schnittstellen, wo man darauf zugreifen konnte im Internet.
Wie ist das passiert?
Naja, die haben ja ein eigenes KI-Tool und ich denke mal, da haben die halt auch selber ein bisschen rumgedoktert, ohne sich über die Sicherheitsinfrastruktur Gedanken zu machen.
Speaking of Security, da müssen wir natürlich jetzt auch einmal den Anthropic-Fail erzählen.
Ja, Claude Code, auch der Source-Code im Internet gelandet. Ne? Ja. Also das sieht man ja gerade.
Mhm.
So oder so waren diese Systemstrukturen für ITler der Horror.
Ja.
Also ich habe ein riesen Mitgefühl.
Ja.
Bevor KI gab, war es schon komplex, diese Systeme zu orchestrieren. Und dann noch ein Layer on top, der sich selbstständig darin bewegt, der so unpredictable ist, weil es ja alles immer noch stochastische Modelle sind, die auf, also am Ende ist es tokenbasiertes Wortraten. So, das ist das, wo diese Modelle super sind, aber das hat halt auch ganz viele negative Effekte.
Du hast vorhin, und da hätte ich auch vielleicht den Buzzer nochmal machen sollten, OpenClaw angesprochen.
Ja.
Vielleicht sagst du da nochmal, damit haben wir dann ein siebtes Thema, also dein viertes, und dann kommen wir auf meine. Aber ich finde es super wichtig und es wird auch mal eine längere Folge, ist nicht schlimm. Oder wir machen zwei daraus, können wir nochmal gucken.
Ja, alles gut.
Das ist egal. OpenClaw, da gab es diesen riesen Alarm. Der Mann ist dann von OpenAI gleich geheiert worden. Alle Leute kaufen jetzt irgendwie Mac Minis, um das aus ihren persönlichen Kontexten rauszuhalten. Erklär noch mal ganz kurz, was das Ding ausmacht. Was macht OpenClaw?
Naja, also OpenClaw ist eben die Möglichkeit, dass also Peter Steigenberger,
Steigenberger? Ja, ich glaube, so heißt er.
Mhm. Ja, genau. Der hat eben gesagt, okay, für mich in meinem persönlichen
Steinberger, genau.
Meiner persönlichen Arbeit habe ich keine KI, die für mich eben WhatsApp bedient, die für mich mein E-Mail-Postfach bedient und sich da wirklich selbstständig
bewegt.
Selbstständig bewegt. So, und das hat ihm halt gefehlt und dafür hat er ein Open-Source-Modell veröffentlicht und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. So, das kann man dann bei sich entweder auf dem Rechner lokal hosten und dann ist trotzdem die Schnittstelle Claude, du musst deinen eigenen Key mitbringen. Du zahlst sozusagen trotzdem diese Token-Nutzung. Du kannst es auch mit einem lokalen Modell auf deinem 48 GB RAM MacBook machen. Aber ja, da ist, wenn du da halt dann, keine Ahnung, wichtige Dokumente hast, die dann aus Versehen mal so ein Agent löscht.
Du weißt wirklich, dass ich 48 GB RAM habe.
So sieht er aus.
Ich habe nochmal geguckt, du hast recht.
Da kannst du alles drauf machen. Ne?
Ja,
also
ja.
Das ist schon Wahnsinn, wie gut mittlerweile diese lokalen, aber da trifft mir zu sehr ab.
Ja, genau.
Ja, aber du kannst theoretisch das entweder auch irgendwo auf einem Server machen, den du dir hostest, wo du dich einkaufst. Du kannst es auf einem Mac Mini machen, dass du dann sozusagen nur die Dokumente da hast, mit denen er arbeiten darf, ja. Nur die Zugänge, dass du ein eigenes Google-Postfach hast.
Idealerweise trainiert man sowas dann oder probiert es aus in einem abgeschlossenen Projekt, wo man sagt, das ist irgendwie überschaubar, machbar.
So sollte man anfangen, genau. Und es gibt eben auch Fälle auf Twitter oder X jetzt, und wo eben Entwicklerinnen dann, die Geschichte habe ich auch, hat Yasemin auch geteilt bei unserem Vortrag, wo dann auf einmal der OpenClaw-Agent angefangen hat, das komplette E-Mail-Postfach zu löschen. So, manchmal ist es ja auch logisch, wenn man denkt, hier sind 15.000 ungelesene E-Mails, brauchst du die wirklich? Ist ja eigentlich irgendwo fast menschlich zu sagen, komm, wir räumen hier mal auf.
Ja.
Aber er war eben nicht instruiert. So. Und dann ist sie erstmal in den Keller gerannt, hat den Mac Mini unplugged, die Entwicklerin, weil sie dachte, das fühlt sich an wie eine Bombe entschärft.
Wir machen dann nochmal eine extra Folge. Also ich merke schon, das ist ein Rabbit Hole.
Ja, ja.
Ja, lass uns mal zu meinen Punkten kommen, weil die natürlich auch alle mit dir zu tun haben. Und der erste ist eben der Umstieg von ChatGPT auf Claude. Ich sag mal, was bei mir die Motivationslage war. Du hast sehr früh angefangen, davon zu erzählen. Ich habe immer gedacht, ach scheiße, ich bin jetzt auf ChatGPT so schnell, ich komme so gut klar, ich habe da meine ganzen Projekte. Und zeitgleich ist aber etwas passiert, dass mir der Sam Altman immer unsympathischer geworden ist und der Dario Amoda immer sympathischer. Ne? Der immer vor Release eines neuen Modells aufzeigt, was hat wahrscheinlich alles, aber sehr krasse Fälle, was diese KI
sieht man jetzt ja
falsch gemacht
beim Cloud Code Leak, sie nicht kommuniziert haben.
Also für mich war dann, da kommen wir später beim Thema Ethik nochmal drauf, das Bekenntnis dazu, wir glauben, dass unsere Technik nicht sicher genug ist, dass wir wollen, dass eine Regierung damit unbegrenzt Dinge bis hin zur Drohnensteuerung machen sollte. Der Mann hat Haltung, der hat Werte. Stand heute, wie wir es beobachten, haben wir bei Sam Altman auch mal gedacht, haben wir auch bei Elon Musk gedacht. Die haben auch bestimmt Werte und da ist auch nicht alles schlecht, aber es ist eben nicht alles gut und auch dazu machen wir nochmal eine Folge. Aber was parallel passiert ist, dass du mir mal erzählt hast, was faktisch, technisch alles besser funktioniert. Und da würde ich ganz gerne mal, vielleicht, dass du mal ein bisschen nochmal auch dein Erlebnis, wie hast du mich erlebt jetzt in diesem Umstellungsprozess in unserem aktuellen Projekt?
Ja, viele von euch haben ja wahrscheinlich, sie stehen vor einer ähnlichen Entscheidung. Man hat lange mit ChatGPT gearbeitet, das kennt, das gibt vor, einen zu kennen. Und das Schöne ist ja bei ChatGPT, dass es euch den ganzen Tag erzählt, dass eure Texte die besten Texte der Welt sind, eure Ideen die besten Ideen der Welt sind, euer Businessmodell ist so unfassbar groß, das gibt es noch gar nicht am Markt. Weil dieses Modell ist für den persönlichen Gebrauch. Das könnt ihr als Therapieersatz nehmen, wenn ihr komplett gottlos seid. So, das kann das gut imitieren. Aber
bitte nicht an eure Kinder weiter.
Nein, auf gar keinen, das wäre ja ein Witz. Aber also da ist das Modell gut. Also ChatGPT ist für den privaten Gebrauch gedacht. So, und dementsprechend hört sich das auch so warm und so an. Und dann denkt man, oh, damit arbeite ich so gerne. Das gibt mir so gutes Feedback. Das ist mein Chatty. Ja, schön und gut. Ne? Also es gibt auch einen Grund, warum das so instruiert ist, weil ihr sollt es mehr benutzen, da sollen mehr Daten abfließen, damit werden die Systeme weitergefüttert. Aber Claude war von Anfang an eben von Techies, für Developer eigentlich gedacht. Es ist einfach viel fokussierter auch im Arbeitsmodus, weil es eben nicht dieses, also klar macht es auch Bullshit-Bingo, alle LLMs wollen einem gefallen. Und dementsprechend haben wir ja Agenten gebaut, wie Hanna, die eben eine Meinung haben, die datenverliebt sind, die alles 20 Mal überprüfen, weil sonst kann man den Ergebnissen ja nicht glauben. So, und ChatGPT ist eben ein spannendes Tool, aber für die Arbeit kein gutes Tool. So, also wenn man es extrem gut promptet, sehr, sehr gute Inhalte gibt und das sehr stark eben in Projekten arbeitet, dann kann man da auch was rausholen. Also sobald man einmal anfängt, mit Claude zu arbeiten. Und jeder von euch kann sich ja, wenn ihr in der Einstellung schaut, könnt ihr bei ChatGPT euch euer Memory sozusagen runterladen, das, was ChatGPT bei euch gespeichert hat.
Ja.
Könnt ihr mir schreiben, wenn euch das interessiert, schicke ich euch einen Artikel, wie man das macht.
Also es ist leichter, als ein iPhone-Update zu machen.
Viel leichter, ja.
Also ein neues iPhone zu kaufen und Daten zu
übertragen. Einmal ein Markdown-File runterladen. Copy-Paste
quasi, ja.
Das dann wiederum in das LLM eurer Wahl. Und das kann natürlich auch lokal auf eurem Rechner stattfinden. Ne? Also ihr müsst da jetzt nichts bezahlen, wenn ihr gute Hardware habt. Aber genau, also der Umstieg ist denkbar einfach. Und wäre ich auch gespannt von euch zu hören, was eure Erfahrungen sind. Der Umstieg hin zu Claude von ChatGPT. Viele nutzen jetzt auch Gemini. Google ist auch auf jeden Fall. Und man sieht in den Nutzungszahlen, alle dachten, ChatGPT, OpenAI wird jetzt die Vorherrschaft für die nächsten Jahre erstmal sicher haben. Aber von 80-90% Nutzung sind sie jetzt auf 50 oder 60 Google überholt.
Was gesund ist.
Ja. Ob jetzt auch Google dann wiederum da die Marktherrschaft haben sollte, das ist dann auch irgendwann noch schlimmeres Oligopol, aber ja. Die Duels sind halt gut, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Gemini ist auch viel besser geworden. Und Claude, ja, es ist für uns zumindest in der Arbeit ein Match. Und das Spannende ist eben, ihr könnt Claude unterstützen mit Skills, die ihr baut, auch ohne, dass ihr dafür eine Zeile coden müsst. Das können wir nochmal in Ruhe drüber sprechen. Aber ihr könnt wirklich eure Arbeitsabläufe, so wie ihr arbeitet, und ich habe Freunde, die eben Immobilienmakler sind, egal in welchen Gewerben, die zum Teil auch wirklich nichts Digitales an sich haben, kaum Digitales, die sagen, ey, ich kann 90% von meinen Arbeitsabläufen mit Claude automatisieren, wenn ich die mal 1-2 Stunden reinbringe, so wie ich dich jetzt reingebracht habe. Ja. Ne?
Nein, also vielleicht mal, wir machen irgendwann nochmal eine Vertiefungsfolge, wenn die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das mögen. Für mich jetzt erstmal zusammengefasst, einmal dieses Skill-Programmieren ist granatenmäßig, also zu sagen, ich möchte einen Sprachskill trainieren, ich packe meine besten Artikel vor ChatGPT, die ich wirklich alle alleine geschrieben habe, da rein, sage, das ist der Stil, den ich habe, vielleicht gebe ich noch so ein paar Regeln dazu, was ich gerne machen möchte, dass ich keine Verneinungssätze haben möchte, dass ich keine Bindestriche, keine Emojis und so weiter. Ein bisschen mehr sophisticated. Und dann haben wir einfach eine Chance, Texte zu generieren, die ja viel mehr nach uns klingen. Also das finde ich toll. Dann finde ich die drei Bereiche, das ist so wirklich also Chat, vergleichbar mit dem normalen Chat bei ChatGPT, Cowork und Code haben als die drei Wirkungsfelder. Und ja, das ist genau das, warum wir es machen. Cowork jetzt für uns beide, für die Arbeit.
Das findet halt auf eurem Rechner statt, gerade wo eure Dokumente sind. Es kann eure ganzen Ordnerstrukturen aufräumen. Ob man so viel Kontrolle an die KI geben möchte, sei mal dahingestellt, aber es kann es halt. Und wenn man so wie wir eher einen unaufgeräumten Desktop hat, ist es schon wahnsinnig angenehm, wenn die KI so über den Rechner rennt und einem alles sortiert und aufräumt. Und das ist eben auch dieser Open-Claw-Ansatz, den jetzt, wenn man ehrlich ist, Anthropic einfach geklaut hat.
Ja. Also ich würd ganz gern das als Übergang zum nächsten Thema nehmen.
Ja.
Das können wir mit dem Bereich Code, also der Cloud Code leitet mich zum nächsten, nämlich is this the end of classical SaaS? Also sehen wir gerade die meistgehypte Unternehmenskategorie, die wir gesehen haben, nämlich Software as a Service, ist die am Sterben? Klammer auf, nein, natürlich nicht, weil auch Claude und auch ChatGPT Software as a Service ist, ja, aber auf einem anderen Level und die attackieren natürlich ganz viele Businessmodelle. Also
du kannst in einem Tag, würde ich sagen, heutzutage mit einer guten API und guten Salesforce-Daten, wenn du die runterziehst, Salesforce morgen abschaffen. So.
Also als mittelständisches kleines Unternehmen sicher, als hochintegrierter Konzern, der das eingeführt hat.
Wenn du tausende Sales-Leute hast, natürlich nicht.
Ja.
So. Und es gibt auch Fälle, wo Salesforce eine Anwendung hat. Aber das ist halt ein Tool, das für hunderte Millionen Leute gebaut ist, aber für niemanden wirklich. Und der große Unterschied ist ja jetzt, dass wir Softwarelösungen bauen und entwickeln können, die zielgerichtet auf uns zugeschnitten sind. Genauso wie wir diese Skills bei Claude so bauen können, dass sie für uns die unseren Regeln befolgt, dass es unsere Abläufe, unsere Automatismen sind, die diese Systeme befolgen. Jeder von uns ist dazu empowered, uns diese digitalen Coworker zu bauen, die wir uns immer gewünscht haben. Und das kann keine SaaS-Lösung anbieten, weil man hat gar nicht so diesen Personalisierungsregler, den kann man gar nicht programmieren.
Mhm. Ne? Also, aber glaubst du nicht, dass SaaS-Companies das integrieren können und sagen können, ich baue mir jetzt diesen Agentic Layer in die SaaS-Lösung rein?
Dafür sind die Systeme zu komplex. Also das ist ja das Problem, warum Microsoft nicht ein AI-Layer integriert hat, der sich so gut anfühlt wie die anderen Tools.
Verstanden.
Weil da so viel Legacy, also so viel Bestandscode.
Es wird über Copilot nicht hinausgehen, alles klar.
Ja. Also erstmal nicht, wir wissen ja nicht, wenn irgendwann sich die Technologie weiterentwickelt von diesem wortbasierten, also diesen tokenbasierten Wortraten, dann kann das natürlich alles sich nochmal ganz drehen. Aber Salesforce hat ja einen eigenen Marktplatz für KI-Agenten, die aber alle irgendwie nur Chatbots sind.
Mhm.
Also alle Freunde, die ich habe, die Salesforce hatten für ihre Unternehmen, die eben nicht tausende Mitarbeiter haben, haben es alle abgeschafft, alle was Eigenes gebaut und damit steigern sie den Wert von ihrem Unternehmen. Man muss es nicht mehr machen.
Ja, alles klar.
Und es gibt aber auch natürlich ganz viele SaaS-Lösungen, die schon KI integriert haben, die coole Use Cases sind. Wenn man jetzt nicht 1 Million Mitarbeiter hat, muss man nicht irgendwie einen Legal-Agenten bauen.
Ja.
Da gibt es dann gute, hier irgendwie Next Futura oder wie es heißt, da gibt es dann gute Lösungen, die schon entwickelt wurden.
Aber es wird, also ich nehme mit,
der Markt wandelt sich massiv.
Es ist eine Demokratisierung von Coding sowie wie Social Media quasi Stimme und Reichweite demokratisiert hat, demokratisiert die KI quasi die Softwarewelt.
Genau, und trotzdem ohne...
Wir werden weiter Coder brauchen, wir werden auch weiter, vor allem die Systemarchitekten brauchen. Ja, ne? System, du hast Fall. Gestern ein schönes Wort gehabt.
Prozessarchitekten.
Prozessarchitekten, genau.
Also das ist ja das Hauptproblem. Und also auch bei uns im Team hätten wir nicht Basti, der von Grund auf Coden gelernt hat, wäre unser Tool niemals so gut. Ja, der hat halt 30 Jahre Erfahrung, das ist eine absolute Maschine. Wenn der im Urlaub ist, dann schwitzen wir alle den ganzen Tag. Ja. So, wir können so doll einen Vibe coden, wie wir wollen. Wir sind alle keine Entwickler. Wir haben es alle mal irgendwie gelernt, aber wir sind nicht echte Informatiker. Ne? Und das ist halt so, beziehungsweise Devs, und das ist halt so, die besten Devs können mit KI natürlich wahnsinnig gut arbeiten. Mhm. Und jemand wie Sebastian, mein Chef, der einfach KI versteht wie kein Zweiter.
So fürs Dev kriegst du auch noch einen
also für Developer, Entwickler.
Entwickler, ja, danke. Genau. Gut, lass uns zum letzten Block kommen. Ethik, Haltung. Ich hatte vorhin das ja schon gedroppt, also die, was ja jeder mitbekommen hat, dass Anthropic gerade sich die Herzen der US-Administration verspielt hat, weil sie eben verhindert haben, dass das Tool eingesetzt wird für alle Dinge. Und das Thema Ethik wird ja von Yasemin, deiner Partnerin, kann man schon sagen, mit der Partnerin in Crime, mit der du beruflich sehr viel zusammen machst, gespielt.
Die Hoffnung, mal zu unserem Podcast kommt auch.
Ja, Thema unbedingt wieder. Ne, also ganz fantastische Frau, politisch engagiert, hat Volt mitgegründet, arbeitet im Behördenumfeld als Beraterin, die KI-Lösung für Administration macht, was mir sehr viel Hoffnung macht, dass solche talentierten Menschen da arbeiten.
Ja, aber
lass uns mal ganz kurz sagen, ihr habt jetzt gerade einen Auftritt gehabt gemeinsam. Da war das Thema Ethik auch, hat eine Rolle gespielt. Wo siehst du da aktuell den Stand der Diskussion?
Ja, also wie gesagt, das Thema ist ja da auch, ne, Governance. Wie baut man Systeme auf, dass sie fair sind, dass es ethisch korrekt ist? Und dann, also wir haben den Vortrag so aufgebaut, dass wir erstmal unsere, also die Agenten von Planet Studios gezeigt haben, dass alle zuhören und sagen, wow, das waren wir auch. Dann haben wir aber danach den Switch gemacht, okay, wer von euch findet eigentlich Governance ist ein essentielles Thema in der KI-Entwicklung? Hebt eure Hand. Und bei ein paar hundert Leuten waren da vielleicht 5 Hände oben. Und es waren ehrlich gesagt auch nur 5 Hände oben, als ich gefragt habe, wer von euch kann mir erklären, was ein KI-Agent ist. Mhm. Wir sind immer noch in einer krassen Bubble, aber vergessen die Themen, die essentiell sind. Also A, welchen Anteil hat der Mensch? Also diese Systeme sind immer noch inhärent biased. So, weil
sie durch einen bestimmten Typen Menschen, der männlich ist, weiß ist.
Nee, der das Internet entwickelt hat. So, also das Internet ist von Männern für Männer. So, das hat sich auch nicht geändert. Die Systeme sind besser darin, jetzt nicht so obviously jeden Mann irgendwie wie einen schwedischen Wikinger und jede Frau wie ein Victoria's Secret Model zu prompten. Aber so viel weiter sind wir auch nicht. Die Systeme haben sich auch nicht so stark verändert in den letzten 3-4 Jahren. So, es ist halt... Ja, man muss es alles mit einer Prise Salz nehmen. Man muss sich wirklich tief mit diesen Systemen auseinandersetzen, dem großen Impact, die sie auf uns gesellschaftlich haben, die sie auf uns prozessual haben, organisatorisch, unsere Struktur, wie wir uns organisieren, wie wir führen, wie wir zusammenarbeiten. Ja, also wir können uns da an keine alten Logiken festklammern, aber wir müssen natürlich trotzdem unser Wertesystem ins Zentrum rücken. Und das sehe ich gerade nirgendwo.
Ja.
Also gerade ist eher so, irgendwelche CEOs entdecken auf einmal Claude für sich und sagen so, die KI hat mir gesagt, das ist so und so, mach das so und so. Gerade ist ein riesengroßer Spalt zwischen allen.
Ja.
Und das ist, also das, so kann es nicht weitergehen. So, wir müssen den Mensch im Zentrum halten. Und jetzt war auch gerade wieder, wir wurden bei NPAL 100 Leute entlassen im Customer Success Management. Weil jetzt die KI natürlich extrem gut Menschen am Telefon beraten kann. So. Aber sind diese 100 Leute nicht auch die sich vielleicht irgendwann eine Solaranlage aufs Dach knallen und Kunden von NPAL sind, logischerweise? Also das System funktioniert ja auch so nicht. Ne? Also wenn du jetzt kein Tech-Oligopol haben möchtest, wo ein Großteil der Menschen sich nichts mehr leisten kann, kann das so nicht weitergehen.
Ja.
Dementsprechend müssen wir die Frage stellen und müssen eben schauen, dass wir da jetzt die Weichen stellen, Menschen empowern, KI als Teil der Organisation sehen, die Fähigkeiten nutzen, aber dass die Menschen eben auch KI entwickeln und vorantreiben, die obsolet werden sollen und da auch immer am Hebel bleiben. weil auch nur dann die Ergebnisse wirklich gut sind, wenn man ehrlich ist. Weil wollen wir nur diesen KI-generierten Slop, den wir auf LinkedIn sehen, den wir in Büchern lesen, den wir in Videos sehen, auf Social Media, das tut ja auch niemandem gut, da verlieren wir so. Und das ist ein Grundthema.
Lass mich die Folge abschließen. Wir nehmen am Osterwochenende auf, diese Folge. Ostern hat ganz viel mit Hoffnung zu tun. Man muss nicht selber christlichen Glaubens sein, um etwas mit Hoffnung anfangen zu können. Was macht dir aktuell Hoffnung in der großen Diskussion um das Thema KI und unsere Zukunft als
Menschheit? Gute Frage.
Menschheit?
Ich hatte letztens einen Workshop, wo eben eine Kollegin, die wirklich auch schon Jahrzehnte Erfahrung hatte in dem Bereich Marketing-Team, war eigentlich Kunsthistorikerin promoviert und hatte mich dann total überrascht im Workshop, weil sie eben schon eigene Agenten gebaut hatte. Und über den Austausch habe ich gemerkt, wie tief die sich mit der Materie beschäftigt und wie gut und wie schnell die all das anwendet, was ich dir gezeigt habe. Und das sind immer wieder diese Geschichten von Leuten, die das in die Hand nehmen, die mutig sind, die ihre eigenen Dinge machen, die sich selbstständig machen, die weiterhin selbstständig denken, den Menschen ins Zentrum setzen. Das, also die Leute, die Mündigkeit nicht verlieren, die nicht sagen, ich gebe alles an die KI ab, sondern ich nutze es für mich. Das ist das, was mir Hoffnung macht. Ich hoffe, wir machen die europäischen Modelle bald noch mehr Hoffnung, dass eben auch noch mehr Technologie hierher kommt. Mistral zum Beispiel ist immer noch ein super Modell, auch lokal gehostet von den Franzosen. Und ja, das, also es machen mir deutlich mehr Sachen Angst als Hoffnung, aber es tut gut, auf dem Spielfeld zu stehen und nicht am Rand zuzuschauen. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Auch wenn die Folge heute verwirrend war. Ich kann euch versprechen aus der Praxis, alles, was ihr am Laptop macht, könnt ihr automatisieren. Deswegen erkennt euren Wert über das hinaus und schaut, dass ihr KI für euch nutzt, um diesen Wert zu multiplizieren und dass wir gemeinsam eine gute Gegenbewegung gegen die Technokraten bilden und diese Technologie für das nutzen, wo sie eben auch gut eingesetzt werden kann.
Lieber Oskar, mir machen Menschen wie du Hoffnung.
Merci.
Wie Yasemin, ich nehme euch beide jetzt mal, natürlich könnte ich jetzt noch ganz viele andere liebe Menschen aus dem Umfeld nennen, aber jetzt euch beide mal stellvertretend, dass Menschen wie ihr beide mit so einem Wertekanon, mit so viel auch Respekt und Demut vor dem, was möglich sein wird, an der Forefront arbeiten, das macht mir Hoffnung.
Danke,
vielen Dank für das tolle Gespräch. Es ist etwas länger geworden als sonst. Das ist dem Umstand geschuldet, dass es ein wirklich komplexes Thema ist. Und wenn ihr Lust habt, weiter Folgen von Zuma Meets Buma zu hören, dann gebt uns 5 Sterne, schreibt gerne Kommentare direkt in die Apps eurer Wahl, aber auch auf unsere LinkedIn-Artikel. Stellt Fragen, provoziert uns,
macht Dinge.
Wünscht
euch
was.
Mit den absoluten Basics bei KI anfangen sollen, haben wir schon ein paar Mal gemacht, können wir nochmal machen.
Hauptsache,
ihr fühlt euch empowered, Hauptsache, wir helfen euch irgendwie. Und dann danken wir euch sehr für eure Treue, fürs Zuhören. Teilt das mit euren Lieben, wenn es die interessiert.
Ja.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder mit spannenden Gästen.
Genau. Und wir wünschen euch, auch wenn ihr es jetzt nicht rechtzeitig hört, aber dann nachträglich, dass ihr hoffentlich schöne Feiertage habt im Kreise eurer Liebsten. Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.